Schönen guten Abend. Undenkbar, wie Gott durch Gebet heilen kann. Und das ist ein Thema, an das gehe ich auch manchmal so mit Magenkrümmen ran, ne? Weil das irgendwie so eine Sache ist. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Wir leben ja in einer Welt, eben, wo ganz viel Geld ausgegeben wird und für alle möglichen Arzneimittel, ob sie jetzt helfen oder nicht helfen, aber sie sehen wenigstens gut aus, sind groß und der Name ist unaussprechbar. Von daher muss es ja gut sein. Und die Wellness-Industrie sozusagen, diese Fühl-Dich-Wohl-Industrie, die macht unglaublich viel Geld. Die ganzen Hotels, die jetzt aus dem Erdboden schießen, wo man hingehen kann und sich wohlfühlen kann. Ich war mit meiner Frau in Urlaub gewesen an einem Platz, wo wir sagten, weil wir jetzt 25 Jahre verheiratet sind, wir fahren mal hin. Und das können wir uns erst wieder leisten, wenn wir 50 Jahre verheiratet sind. Aber es gibt Leute, die machen das jedes Jahr. Und als ich dort war, das ist natürlich super und es ist auch spitze und man fühlt sich einfach anders in der Sonne. Deswegen gibt es auch bei uns viele Solarien, weil die Leute da reingehen und für manche tatsächlich, die gehen davon aus, irgendwie fühle ich mich anders, ich fühle mich besser, ich sehe auch besser aus. Ja, Anatol, wenn du es mal nimmst, dankeschön. Und Man hat auch zum Beispiel viel bessere Möglichkeiten, wenn man sich irgendwo bewirbt, wenn man sonnengebräunt ist, ne? als wenn man so blass ist und daherkommt und sagt, oh meine Herren, da müssen wir ja schon gleich die Medikamente mit dazulegen, wenn wir den einstellen. Also ist es so, wir leben in so einer Gesellschaft, die ja eh ganz stark von dem geprägt ist, was wir fühlen, wie wir uns fühlen. Und da ist mir das so bewusst geworden, wisst ihr, ihr Lieben, wir können unserem Leben nicht davonlaufen. Wir können auch nicht unsere Bestimmung davonlaufen. Das geht nicht. Jemand sagte mal so, hat es geprägt, diesen Satz, versuch nie deine Vergangenheit davonzulaufen, die ist immer schneller als du. Aber ich möchte es auch so auf unser Leben, versuch nie deine Bestimmung davonzulaufen, die würde ich immer einholen. Immer. Und als Menschen, und da möchte ich gleich voll einsteigen, als Menschen ist uns nie verheißen, dass es uns gut gehen wird. Nie. Was uns verheißen ist, ist, dass wir Gesegnete sein sollen. Dass wir den Frieden Gottes in uns tragen sollen. Und dass wir Träger des Friedens Gottes sein sollen in dieser Welt. Und der Herr Jesus spricht ja oft davon, glückselig, glückselig, glückselig. Psalm 84 spricht davon, überglücklich ist der, der praktisch seine Heimat hat, seine Wohnstätte hat in der Gegenwart Gottes. Der ist wirklich überglücklich. Der spricht gar nicht davon, wie es sich jetzt fühlt äußerlich, wie die äußerliche Situation ist. Weil das ist ja das Interessante, dass die Psalmen ja gerade von Menschen gelesen werden, denen es ja oft schlecht geht. Und plötzlich sagen diese Menschen, das Wort spricht zu mir. Ich habe das vorher noch gar nie so wahrgenommen. Aber plötzlich spricht es zu mir. Und da merken wir, dass es geschrieben ist, eben in Situationen und auch für Situationen, die wir nicht mehr in der Hand haben. Und plötzlich merken, da können wir uns voll damit identifizieren und der das geschrieben hat, der können sich mit meinem Leben heute auch identifizieren. Da wird von Tränen gesprochen, da wird von Nacht gesprochen, von Angst gesprochen. Da wird auch von Freude gesprochen. Da wird auch von Sieg gesprochen. Aber nicht vom menschlichen Sieg. Und den laufen wir hinterher. Wir bilden uns ja heute unsere heile Welt. Die möchten wir uns gern zusammen basteln, unsere heile Welt. Das hat verschiedenste Gründe. Und ich glaube auch, jetzt mal ein großes Wort zu nehmen, das hat auch soziologische Gründe in Deutschland, warum wir versuchen, unsere heile Welt zu bilden. Weil wer möchte schon gerne in München ganz alleine sein? Nämlich München ist die Hauptstadt, das ist nur ein Beispiel, die Single-Hauptstadt in Deutschland. Also die Stadt, in denen die meisten Menschen leben, die nicht verheiratet sind. Und solange man 20 ist und 25 und 30 und 35 und braun gebrannt und gut drauf und Skifahren kann und das alles in Anspruch nehmen kann, was das Umfeld so bietet, ist es eine klasse Sache. Nur wenn man ein bisschen älter wird und älter wird und älter wird und sitzt da allein in seiner Einzimmerwohnung drin und ist schon nicht mehr so adrett. Und die Haut, die wird ein bisschen faltig und runzelig und dann bekommen hier die Zipperlein und dort die Zipperlein. Und dann kommt vielleicht tatsächlich die Prognose von dem Arzt, die jeder Mensch fürchtet, inklusive meines selbst. Sie haben nur so und so lang noch zu leben. Und jetzt bin ich ganz allein in den bisschen Welt. Es ist schon hart, Entschuldigung, ist schon hart, wenn man eine Prognose bekommt, wenn man eine gute Familie um sich herum hat. Und wie viel härter ist es, wenn man ganz allein ist? Ihr Lieben, ganz allein. Und dass so eine Gesellschaft versucht, der Wahrheit zu entfliehen, davonzulaufen, das ist ganz klar. Der Realität, dass dieser Körper auch verfällt. Und der verfällt, dieser Körper. Da können wir dran rumreden, wie wir wollen und hoffen und wünschen, was wir möchten. Vielen Dank, habt ihr gut gemeint. Aber die Tatsache ist, dieser Körper verfällt. Aber was mache ich jetzt mit dieser Tatsache eben, wenn ich keine Hoffnung habe? Wenn das alles ist, was ich habe, diesen Körper, ihr Lieben. Und es gibt immer mehr Leute im Fitnessstudio, ne? Ich war da auch drin gewesen und kann gar nicht mehr rein, weil ich die Zeit nicht habe. Es ist schade, weil es mir echt gut getan hat. Es ist gar nicht schlecht, wenn man mal was arbeitet, und ich arbeite sonst nichts, ich sitze nur rum, ne? Und dann dachte ich, das ist auch nicht schlecht, ne? Kann ich das auch mal machen. Und da habe ich mich aber auch schon dabei ertappt, dann, als ich dann so im Fitnessstudio war und so, ich bin ja auch so ein Spargeltarzan, ne, und sitze da vor mich hin und schaue dann die großen Burschen an, die da bei mir vorbeilaufen, und da gibt es ja auch große Frauen, die dann vorbeilaufen, die auch schon so richtige Muckis haben. Das sieht man gar nicht mehr, dass es das Frauen sind. Ne? Denke ich, meine Herren, du, der möchtest du auch nicht nachts begegnen. Und dann saß ich so drin, ne, und erst macht man sich ein bisschen lustig und denkt, naja, das sind alles so Pfeifen, alles Körperkult und so, ne, alles so Götzendienst. Und dann sitze ich so drin und dann bin ich so nachmittags immer reingegangen, wenn ganz wenig Leute drin waren. Dann habe ich mich doch auch dabei ertappt, ne, als dann die ganz wenigen auch schon weg waren, dann bin ich auch mal vor den Spiegel gegangen. Hab mir auch ein bisschen hingestellt, ne, dachte, meine ist schon ein bisschen gewachsen. Ne. Und seitdem ziehe ich Hemden in Übergröße an, damit man die Muskeln nicht so sieht. Aber da habe ich auch gemerkt, wie wichtig plötzlich das alles ist, und deswegen mache ich mich auch immer lustig darüber. Es ist mir genauso wichtig, genauso, genauso wichtig ist mir das, weil ich in dieser Welt lebe und diese Welt hat mehr Einfluss auf mich, als ich mir das manchmal denke. Und als dass ich mir es manchmal zugestehen möchte, ihr Lieben. Wie viele Männer heute färben schon ihre Haare, ne? Weil man sonst nicht mehr ankommt. Das sieht jetzt zwar ein bisschen, manchmal sieht es wirklich goofy aus, also würden so die Amerikaner sagen, irgendwie seltsam. Ihr kennt vielleicht den Goofy, die Comicfigur. Es sieht manchmal richtig komisch aus, aber trotzdem wird es gemacht, weil wir wollen irgendwie anders sein. Wir können es nicht ertragen, wenn wir im Spiegel schauen und dann merken, meine Herren, der Verfall setzt ein. Und das ist unsere Gesellschaft, in der wir leben. Und in der lebe ich auch. Und ich merke, wie mich das auch oft gefangen nimmt. Weil wir heute einfach andere Werte haben. Und es hat manche Gründe, eben die ich angerissen habe. Manche können das nicht ertragen, den Verfall. Und ehrlich gesagt, ich könnte es auch nicht ertragen. Sage ich jetzt einfach so, wenn man dann plötzlich drinsteckt, ist es nochmal eine andere Sache, aber wenn man drüber nachdenkt, wenn ich drüber nachdenke über die junge Frau, die wir gut kennen als Familie und als Mitarbeiter am Bodenseehof, die mit 25 Jahren in einem Waisenheim in Südamerika gearbeitet hat und Schmerzen hatte in der Hüfte und keiner konnte das genau herausfinden, was es eigentlich ist, und dann flog sie wieder zurück nach Deutschland und dann sind die zum Arzt und dann stellt der Arzt fest, es ist ein Tumor in der Hüfte. Ganz kompliziert, und um den Tumor zu entfernen, muss man die Hälfte des Beckens herausnehmen. Das haben sie gemacht und dann wuchs hin ein neuer Tumor. Und dann wurde sie nach Heidelberg gebracht, und in Heidelberg ist ja dieses große Zentrum jetzt, das sie aufgebaut haben. Und es ist echt, ich sage, preis Gott, dass wir in so eine Welt leben dürfen, in der wir so unglaubliche medizinische Zugänge haben. Das ist ja unglaublich. Und trotz allem liegt es in der Hand Gottes. Aber wir dürfen uns darüber freuen. Und da denke ich auch, ihr Lieben, wir müssten viel mehr dankbar sein. Was müssten wir für dankbare Menschen sein? Wenn man in ein Land geht, in dem Menschen sind, die krebskrank sind, die nicht einfach irgendwo zu einem Arzt gehen können und die Prognose gestellt oder die Diagnose und dann geh mal schnell ins Krankenhaus und wir operieren dich. Ja, haben Sie Geld? Wenn überhaupt ein Arzt zugänglich ist. Wenn nicht, kein Arzt, kein Geld, Siechtum, sterben. Also wir leben in einem Land, ihr Lieben, überreich beschenkt und so fühle ich mich oft. Das ist unglaublich, in der Straße, in der ich lebe, also ich gehe aus der Ziegelstraße raus, laufe die Meersburger Straße oder Zeppelinstraße rauf und dann sind da oben schon in Reichweite von 3 Minuten Fußweg 3 Ärzte. 3 Ärzte. 2 Apotheken. Unglaublich, wie gut wir leben. Dann haben wir riesige Sachen, die uns die Möglichkeit verschaffen, ein bisschen Hoffnung zu haben. Und es war auch für die junge Frau in Heidelberg in diesem Zentrum. Und sie stellten fest, und die Hoffnung war immer, und sie stellten fest, diese Therapie hat eben nicht angeschlagen. Und dann schaue ich sie manchmal an, ich kenne sie sehr gut, und es war ein bildhübsches Ding, bildhübsch. Und der Wunsch, klar, von jeder jungen Frau, ich möchte mal heiraten, ich will mal Kinder haben. Und medizinisch gesehen wird sie das nie mehr erleben, auch wenn sie überlebt. Und Tatsache ist, dass sie keine große Hoffnung haben da drin, dass sie überleben wird. Und dann schreibt sie auf ihre Homepage, schreibt sie Psalmen rein und schreibt auch, ja, das fällt mir schwer und trotzdem weiß ich mich von Jesus getragen. Ich habe mir das erkannt in meinem Leben, dass das ja gar nicht mehr mein Leib ist. Das gehört gar nicht mehr mir, das gehört Jesus. Und der Herr Jesus, der benutzt es auch für sein Werk. Und das Einzige, was ich bitte, ist, dass ich erleben darf, dass ich Ja sagen kann dazu. Und. Und das trifft schon, das ist schon unglaublich, diese Sache. Wenn das so einschneidet, undenkbar, wie Gott auch durch Gebet heilt. Und das ist eigentlich die Heilung für sich selbst, ihr Lieben. Ich möchte uns Verse vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5. Und da steht, alles wohlvertraute Verse, wahrscheinlich für jeden von uns. Und da steht, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Und er 5 Säulenhallen hat. Bethesda heißt Haus der Gnade. In diesem lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab, bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass dieser schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? So, interessante Frage, ne? Was willst du? Und es ist so schwierig, natürlich, da gibt es 100.000 verschiedene Auslegungen, aber jedes Mal, wenn ich das wieder lese, denke ich, meine Herren, stellt euch mal vor, oder stellen Sie sich vor, da bin ich, liege ich im Krankenhaus, mir würde Magen rausgenommen, da kommt einer vorbei und sagt, nur so, ich wollte mal fragen, wollen Sie gesund werden? Ja, und drumherum ein Siechtum. Und da war das noch nicht so in dieser Zeit, dass dann die Krankenschwestern mal kurz kamen und gewendet haben und, das, und die Säulenhalle wieder sauber gemacht haben und desinfiziert hatten und dann mal kurz die Patienten gewaschen hatten. Nee, das muss ein fürchterlicher Gestank gewesen sein in dem Platz. Und ein Gestöhne und ein Gejapse. Unglaublich. Das ist die Situation. 38 Jahre lang. Und dann kommt einer vorbei und fragt mich doch glatt, willst du gesund werden? Und das Interessante daran ist, oder das Wichtige daran ist, dass wir das alle wissen, es ist nicht nur irgendwer, der da vorbeikommt und halt mal auch nicht so ganz genau weiß, was er sagen soll. Ja, es wird schon wieder besser werden und so. Das war keine Panik. Deswegen werden manche auch im Krankenhaus von ihren besten Freunden gar nicht besucht, weil die besten Freunde das manchmal gar nicht aushalten. Sagte mir ein Freund, der mit seiner Drogenkarriere unterwegs war und dann ins Krankenhaus musste, weil er Krebs bekommen hat. Und alle seine Jungs, die alle mit ihm unterwegs waren, die alle sagten, es wird schon, Ralle. Hat es keiner gewagt, da reinzugehen. Weil wir plötzlich mit unserer Ähnlichkeit konfrontiert werden. Und ich denke, das ist das große, natürlich die, das ist das große Problem der Menschheit, mit der Ähnlichkeit konfrontiert zu werden. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Und Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Und da wissen wir schon, klar, das kennen wir alle aus der Kinderkirche und, am Sabbat tut man das nicht. Und es war ein Affront für diese Welt damals und ich denke, das war auch ein Affront in diese Welt hineingesprochen, Jesus, weil Jesus Gnade und Wahrheit ist. So lesen wir das in Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14. Das ist eigentlich die beste Beschreibung seines Charakters. Voller Gnade und voller Wahrheit. Er kam in eine Welt voller Ungnade und voller Unwahrhaftigkeit. In eine Welt voller Selbstgerechtigkeit. Wir sehen es hier in dieser Säulenhalle der Gnade, ihr Lieben, im Haus der Barmherzigkeit liegt der Mann und sein Zeugnis über die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, ist, jeder ist sich selbst der Nächste. Bumm. Wo ich bin, ist vorne. Das Wasser bewegt sich, alle rein. Das ist mir egal, ob du 38 Jahre da schon gelegen hast. Ich bin halt nur 2 Tage da, aber ich habe halt Glück gehabt. Das ist eine Beschreibung der Menschheit. Und das ist die Beschreibung eigentlich des Volkes Israels damals. Unbarmherzig bis zum Gehen nicht mehr. Selbstgerecht bis zum Gehen nicht mehr. Jeder hat nur nach sich selbst geguckt und das ist so dieser Spruch, den ich mir ausgedacht habe, weil so intelligent bin ich nicht, aber jemand anders, der intelligenter ist als ich, der sagte das mal eben und ich bring's trotzdem an. Jeder denkt an sich, nur ich denk an mich. Und wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an jeden gedacht. Ja, da müssen wir gar nicht so uns um die anderen sorgen. Und so, das ist dieses Bild, ihr Lieben. Und es passt in diese Welt hinein. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. In Indien, wenn ich manchmal bin, da kann ich mir das eher vorstellen. Wenn ich dann das höre, wie das ist in den Krankenhäusern. Und wenn man da dann schon nicht der richtigen Kaste angehört, dann passt es schon nicht mehr. Und wenn man der richtigen Kaste angehören würde, aber nicht das dementsprechende Portemonnaie besitzt, dann geht es schon gar nicht mehr. Und es ist so eine unbarmherzige Welt geworden. Und in diese Welt hinein kam Jesus. Und natürlich zuallererst mal in diese unbarmherzige Welt der Juden. Dort ist er reingeboren worden, die auch lernten, jeder ist sich selbst der Nächste. Warum? Weil sie dem Gott nicht mehr gefolgt sind, der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das war ihr Problem. Weil sie dem Gott nicht mehr gefolgt haben, der zu ihnen sagt im Propheten, Leute, unter euch fehlt's an Barmherzigkeit, an Güte. Das kennt ihr gar nicht. Und wisst ihr, warum es unter euch fehlt an dieser Barmherzigkeit und Güte dem Nächsten gegenüber? Weil der lebendige Gott nicht mehr euer Zentrum ist. Dann habt ihr am Rand gedrängt. Den besucht er ab und zu mal im Tempel, da geht er ab und zu mal rein. Erscheint er mal wieder vor seinem Angesicht und sagt mal, Hallihallo, da bin ich wieder. Und ich habe was für dich. Guck mal, ein Opfer mitgebracht. Ich lege dir mal 20 Euro im Opferkasten. Das ist doch eine Bombensache, Gott. Ich mache auch noch andere Sachen für dich, wenn du unbedingt willst. Ja, ich kann vor der Kirche ein bisschen Schnee schoren, das kann ich auch machen für dich, Gott. Aber dass du mein Herz ergreifst, es gehört mir selbst. Nein, nein. Das Leben, das ist mein Leben, das lebe ich selbst. Ihr Lieben, wer sein Leben selbst lebt, der muss dann auch selbst zurechtkommen mit seiner Selbstgerechtigkeit. Wenn er vor der letzten Frage steht im Leben, der muss dann selbst zurechtkommen. Und es ist bitter, wenn ein Mensch selbst zurechtkommen muss dann, wenn er weiß, da stehe ich vor dem letzten Schritt und ich kann denn eigentlich, ich muss ihn gehen und ich wünsche mir so sehr, dass ich ihn nicht alleine gehen muss. Das ist das Problem bei vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Das war das Problem in der Gesellschaft damals, ihr Lieben. Die dunkle Welt. Und über das Programm letztendlich von Jesus Christus wird geschrieben im Propheten, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also nicht, ich gehe mal nach Stammheim und spanne mal alle Türen auf, weil das alle so brave Burschen sind und die sollen mal alle mal nach Stuttgart reingehen und mal kurz auch mal McDonald's feiern. Die werden schon wieder zurückkommen. Das ist nicht damit gemeint. Sondern Menschen, die gebunden sind, gebunden in den Stricken des Teufels, wie später der Hebräerbriefschreiber schreibt, der sagt, Jesus, der den Teufel die Macht genommen hat, unter den ihr versklavt wart, und weil ihr unter ihm versklavt wart, war er auch unter der Furcht des Todes versklavt. Deswegen macht ihr alles Mögliche dafür, um davon zu laufen. Deswegen fliegt er rund um die Welt. Deswegen versucht er, diesen Körper zu stehlen und diesen Körper zu bräunen und diesen Körper zu straffen, damit man nicht daran erinnert wird, dass das alles vergänglich ist. Und ich denke oft, ihr Lieben, wenn ich durch den Schleckerlauf, DM oder sonst wo, ne, ich mache keine große Werbung mehr, keine Angst, aber diese ganzen Cremes, die da angeboten werden, eine Anti-Aging-Creme und was weiß ich, ne, damit wir bloß nicht alt aussehen. Und Tatsache ist, komisch, ne? Wir gebrauchen die und sehen trotzdem alt aus. Aber dann kommt die nächste Creme, garantiert auf den Markt, und die verspricht mir dann die ewige Jugend. Auch nicht. Und das ist die Welt. Gebunden. Angst, voller Angst, voller Angst. Was würde der nächste Tag bringen? Was würde es bringen, die Prognose? So voller Furcht. Regiert vom Geist des Teufels, ihr Lieben. Das ist die Welt. Geknechtet. Geknechtet vom Geist dessen, der ein Lügner ist von Anfang an und ein Mörder von Anfang an. Wie es der Herr Jesus sagt in Johannes 8. Davon geknechtet. Dem Verfall letztendlich unterliegen. Und Jesus kommt in diese Welt, um Menschen, die gefangen sind da drin, Befreiung zu geben. Die gefangen sind auch in diesen Gedanken, diesen letzten Schritt, den muss ich gehen und ich würde den so gern entfliehen, diesen letzten Schritt. Ich würde alles machen, die Präimplantationsmethode. Jetzt machen wir unsere Babys, die checken wir vorher, damit wir gar keine Probleme dann haben, wenn die zur Welt kommen. Und wenn sie das Problemkind sein könnte, haben wir immer noch die Chance, auf legale Art und Weise das Kind abzutreiben. In der Gesellschaft leben wir, weil das, du kannst doch das diese jungen Frau nicht zumuten, dass sie hat noch ihr ganzes Leben vor sich. Soll sie denn ihr ganzes Leben dafür da sein, um so einen Menschen zu pflegen, von dem man nicht mal weiß, ob es Menschenleben ist oder nicht Menschenleben, ist sie überhaupt ein Lebenswert? Wir leben in einer Welt, die bestimmt, was lebenswert ist und was nicht. Die bestimmt, was Leben ist. Das ist das große Problem, ihr Lieben. Gebunden, und da wird das Wort so aktuell, in eingekerkert. Ich habe eine Diskussion angeguckt über Genwissenschaftler und die haben sich im Fernsehen unterhalten darüber, ob man das Leben, ob die Gene so manipulieren könnte, dass man das Leben unendlich gestalten könnte auf diesem Planeten Erde. Und alle sind sie unisono dazu gekommen, zu dem Resultat, das geht nicht. Aber wir könnten die Gene so manipulieren, dass der Mensch mindestens 350 Jahre leben kann. Und natürlich kann man dann an den Genen auch herumspielen, damit er dann auch ein gutes Leben lebt. Und wisst ihr, der erste Gedanke, ganz ehrlich, ihr Lieben, Hand aufs Herz, dachte ich, das ist eigentlich gar nicht schlecht, Mensch. Stell dir mal vor, wenn du so eine Prognose hast, eben Magenkrebs, und die Ärzte sagen, das hat gestreut und es geht gar nicht mehr weiter. Oh. Und jetzt habe ich die Chance. Wir sind sehr diesseits. Und wer nur diesseits gebunden ist, ihr Lieben, der wird es jenseits verpassen. Wer nur das diesseits hat, der wird es jenseits verpassen. Und das kann ich gar nicht beantworten, wer das jenseits auch kennt im Herzen, ihr Lieben. Das kann nur das Herz selbst beantworten, das der Mensch hat. Und die Werte, für die wir leben, das ist eigentlich so eine gute Skala. Die Werte, für die wir leben. Aber diese Wissenschaftler, die sprachen dann drüber und einer sagte, warum wollen wir das eigentlich? Das war eine interessante Frage. Ich dachte gar nicht, dass einer so eine Frage stellt. Ich meine, das sind alles intelligente Leute und die werden schon wissen, ne? Und jetzt dachte ich, jetzt bin ich gespannt, was für eine Antwort fällt. Jetzt kommt bestimmt eine mordsintelligente Antwort. Und es war ruhig. Niemand sagte ein Wort. Und das hat mich echt erstaunt. Ich dachte, naja, da wird schon jetzt irgendjemand würde was sagen. Niemand. Außer dem Mann, der die Frage stellte. Und er sagte, ich weiß warum. Wir haben alle Angst. Wir haben alle Angst vor der letzten Instanz. Wir wissen, da kommt noch was. Das hat mich so beeindruckt, dass ein Mann, der sich über solche Gedanken macht, so Riesendinge, plötzlich so eine einfache Antwort gibt. Wenn wir sowas sagen, ihr Lieben, als Christen sagen wir, typisch, du machst mir Angst und ja, immer nur Teufel an die Wand malen, ja, ihr alten Schwarzmaler, immer auf die Ewigkeit vertrösten. Und da war das ein Wissenschaftler von Weltrenommee, der sitzt da drin und sagt so eine einfache Antwort, dachte ich, wow. Und jetzt meinte ich, jetzt kommt garantiert eine heiße Diskussion. Weil einer wird schon sagen, oh, die Antwort, die war ganz schön billig gewesen. Niemand. Niemand. Da hat auch keiner jetzt natürlich das geäußert, jawohl, genau so ist es. Aber das Schweigen als solches hat den, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da zugeguckt haben, das Schweigen als solches hat die Antwort gegeben. Die haben alle gesagt, das stimmt. Wir haben alle Angst. Wir haben alle Angst. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, ihr Lieben, in diese Welt, die so voller Angst ist, da kam Jesus Christus. Da hat sich der Gott aufgemacht, dem diese Welt den Rücken zugekehrt hat. In diese Welt hinein, in Christus. Um denen, die gebunden sind in diesen Ängsten, der Angst vorm Tod, Freiheit zu schenken. Freiheit. Ewige Hoffnung, Leben, auch wenn du stirbst. Das ist die Botschaft, die da dahinter steckt, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Ein Gnadenjahr, ein Jahr des Wohlgefallens, an dem Gott wohlgefallen hat. Und das lesen wir dann in Lukas Kapitel 2, diese Weihnachtsbotschaft, als Jesus geboren wurde. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden bei, ich sag's jetzt mal einfach so, ja, schofelhaft bei der Gerda. Ein Mensch seines Wohlgefallens. Frieden. In all diesen Trubel, in all diesen Schmerz, in all dieser Furcht, all dem, was dich so bedroht in dieser Welt. Frieden, 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 ich trag dich. Frieden bei den Menschen, die wirklich Heilung fanden. Weil der Herr Jesus sagt, der Gesunde, der benötigt ja nicht den Arzt, aber der Kranke ist es. Und der Herr Jesus beschreibt es klipp und klar, wer krank ist. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. An einer anderen Stelle sagt er, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Ewigkeit ins Herz zu legen von Menschen, die der Vergänglichkeit unterworfen sind. Die Ewigkeit ins Herz zu legen von Menschen, die der Vergänglichkeit unterworfen sind. Und somit fast eingekerkert sind und alles tun müssen, damit sie diese 40, 50, 60 Jahre, und manches Mal ist es ja viel, viel kürzer, weil es nicht in unserer Hand liegt, so gut wie möglich zu gestalten. Als solches nichts Schlimmes, ihr Lieben. Aber wenn wir es nur tun, aus Angst vor, das ist schade. Weil dann kommt dieser letzte Tag, und an diesem letzten Tag werde ich der bitterste Mensch auf dem ganzen Planeten sein, wenn ich feststelle, alles, was ich getan habe, hat nicht gezogen. Ihr kennt ja vielleicht auch diese Beispiele, der eine hat sein Leben lang geraucht, wie der Helmut Schmidt, der ist jetzt 91 und raucht wie ein Schlot und er lässt sich das auch nicht verbieten. Und der eine hat gar nicht geraucht und stirbt an Lungenkrebs. 30 Jahre alt. Und dann plötzlich kommt es bei uns auf, das ist doch ungerecht. Und das ist unser System, in dem wir denken. Wir sind gefangen in dieser Welt. Um den Trauernden, um zu trösten, alle Trauernden. Eigentlich nicht einmal die Trauer wegzunehmen, das kommt noch. Wie später Offenbarung Kapitel 21 schreibt, dass wir die, die Jesus Christus gehören, in eine Welt sein werden, in Gottes neue Welt, neue Himmel, neue Erde. Und Gott selbst wird alle ihre Tränen abwischen. Gott selbst wird alle ihre Tränen abwischen. Mir gefällt es, jemand sagte zu dieser Predigt, er hat über diesen Vers gesprochen, er sagte, schaut mal Leute, Gott sendet da keine Engel mehr, der sendet keine Diener. Er ist sich selbst nicht zu schade, um die Tränen einfach wegzuwischen. Das ist ein wunderbares Bild. Aber Menschen, die in dieser Welt, die oft so voller Trauer ist und so trostlos, Trost zu schenken durch den Geist des Trostes, durch den Heiligen Geist. Und der Mensch, der den Geist des Trostes nicht hat, der kann sich nur trösten mit entweder billigen Ausreden, einer billigen Hoffnung, das wird schon wieder werden, oder danach kommt nichts mehr, oder naja, bin wenigstens getauft. Geglaubt habe ich nichts, das stimmt schon, aber getauft. Und das könnte noch reichen. Also, soweit ich mich erinnern kann, habe ich immer meine Kirchensteuer bezahlt. Ah, das stimmt schon. Ich habe jetzt nicht meine Kinder dazu angehalten, Christenmenschen zu werden, weil ich dachte, komm, der Pfarrer, der, gell. Aber die Tradition im Dorf haben wir schon mitgemacht. Da haben wir nicht dagegen geredet. Da waren wir immer dabei. Das sind so die verschiedensten Tröste, die wir haben müssen. Oder ich in verschiedenen östlichen Religionen, dass ich das Rad der Wiedergeburten, irgendwann werde ich das schon mal durchbrechen. Oder. Wie wunderbar ist, dass Gott diesen Kreis der Dunkelheit, der Gebundenheit durchbrochen hat in Jesus Christus. Und Heilung schenkt. Heilung in unsere Beziehung zum Vater im Himmel. Zum ewigen Gott. Uns heilt, die Medizin ist sein Blut. Und er hat es bezahlt, er hat den Preis bezahlt. Das können wir gar nicht bezahlen. Wer ist unter euch, sagt der Psalmist, der seine Seele auslösen könnte mit Geld? Niemand. Oder mit guten Taten? Niemand. Das steht jetzt nicht so explizit dort, aber das ist eigentlich die Frage, wer unter euch ist es, der wirklich denkt, dass wenn es einen allmächtigen Gott gibt, dass es seine Seele auslösen könnte. Hand aufs Herz, niemand. Er kam in diese Welt, um eure Seele auszulösen, zu lösen, zu bezahlen, damit ihr losgelöst seid von den Stricken des Todes. Und das ist dieses wunderbare Bild, das wir sehen, in dem der Herr Jesus dahin geht zu diesem Mann und sagt, steh auf. Und das, die Leute damals, die haben das schon gesehen, die haben das schon registriert und die haben das schon wahrgenommen, um was es da eigentlich wirklich geht. Das war ja immer die Frage, ist es jetzt der Messias? Ist es der, auf den wir warten? Ist es der, von dem das Alte Testament sagt, ich bin der Herr, dein Arzt? Und wie der Herr Jesus Christus mit kranken Menschen umgegangen ist, dass wir haben das Lied gesungen, nur den Saum deines Gewandes. Und es kommt aus einem Bericht aus Lukas Evangelium, dass eine Frau, die blutflüssig war, die ihr ganzes Geld ausgegeben hat für Ärzte und nichts mehr übrig war. Und Jesus laufen sah und sagte sich, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühren kann, dann werde ich heil. Und das hat sie erlebt. Und für Israel war das alles natürlich dieses große Bild des Messias, des Friedensfürsten. Der kommt, der wunderbare Ratgeber, wie es in Jesaja Kapitel 9 steht. Der wunderbare Ratgeber, der Friedefürst, der Herr, dein Arzt, der dich nicht nur äußerlich heilen kann, sondern das eigentlich, was dein Hauptproblem ist, das Innerliche. Diese Beziehung zu dem Herrn, deinen Arzt, zu dem Herrn, der deine Sonne und dein Schild sein möchte, ist auch wunderbar, ihr Lieben. Das dachte ich, was für wunderbare Bilder. Wir suchen die Sonne in dieser Welt. weil dann geht es uns so gut. Dann fühlen wir uns so wohl. Und es ist ja so, und es ist nichts Schlechtes, wenn es Frühling wird und wir fühlen uns einfach wieder wohl. Deswegen gehen manche, die es sich leisten können, auch ein paar Mal im Jahr in Urlaub. Und wenige habe ich gehört, die dann irgendwo im ganzen Norden, ganz rauf im Norden Schwedens gehen, wo es dann wirklich 6 Monate finster ist. Und die meisten, die sich's leisten können, die gehen, wenn sie jetzt nicht gerade Abenteurer sind, irgendwo so Gran Canaria, Mallorca. Es tut gut. Wisst ihr warum? Weil Licht auch heilt, es hat heilende Fähigkeiten. Und wie wunderbar das Wort aus Psalm 84, der Herr ist unsere Sonne und Schild. Der Herr ist mein Heiland. Wohl dem glückselig, der überglücklich, der das wissen darf. Da kommt Heilung. Und natürlich, Jesus kann auch, und das kann er auch, physisch heilen, am Körper heilen. Und deshalb, Anatol hat davon erzählt, ich durfte es in wunderbarer Art und Weise erleben. Und viele von uns wahrscheinlich haben es auch schon gehört oder selbst erlebt, für Menschen gebetet wurde und manchmal gar nicht mal für die Menschen gebetet wurde und die waren heil. Wir durften es erleben mit einem Mädchen, 4 Jahre alt, krebskrank, und der Arzt sagte, besteht keine Chance mehr. Und die Mama sagte, Heinz, bete für sie. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, aber ich sagte, okay, in der Bibel steht es, dann tun wir das. Und das Kind war geheilt. Und darauf kam der Papa zum Glauben an Jesus. Das war ein Schritt noch mit in seinem Leben, nicht die Heilung war. Wisst ihr, die ganzen Wunder, die in dieser Welt geschehen, in Deutschland müssten nur gläubige Leute leben. In Deutschland müssten die Kirchen übervoll sein. Oellingen dürfte gar keinen Platz haben in der Kirche. Die müssten eigentlich anbauen. Wenn es nach dem ginge, dass das, was wunderbar ist, Menschen zu Gott führt, überhaupt nicht. Aber Glück gehabt. Wie viele Menschen gibt es hier unter Umständen in diesem Ort allein, die schon mal wirklich so ein Stoßgebet zu Gott geschickt haben und sagen, wenn es dich gibt und du mich heilst, dann werde ich. Und das habe ich total vergessen. Habe ich das wirklich mal gebetet? War das ich? Ja, ich glaube, das waren die Medikamente, die ich hatte. Ja, also das Beispiel, manchmal so Übertreibungen, aber bei manchen Menschen ist es ja wirklich so. Deutschland, eben die Kirchen, die müssen übervoll sein. Aber allein das macht es nicht, ihr Lieben. Es braucht diese Offenbarung durch den Geist Gottes, der uns die Augen öffnet über uns selbst, so wie wir es gestern Abend hatten am Buß- und Bettag, der uns zeigt, wer wir wirklich sind in den Augen Gottes, wie verloren wir sind. Und dass das eine eigentlich zweitrangig ist, zuerst kommt das Heil in der Beziehung mit dem lebendigen Gott durch den Heiland, durch Christus. Dass diese Beziehung geheilt wird. Und in dem allen kann das Körperliche auch eine große Rolle spielen. Und Gott ist mächtig und er ist mächtig. Und ich glaube, ihr Lieben, wir haben das manchmal ein bisschen außer Acht verloren in unserer westlichen Welt. Das glaube ich auch. Wir haben fast ein verkopftes Christentum. Ich habe mal was gelesen von jemandem, der sagte, der Glaube, den die Väter im Herzen hatten, der sie angetrieben hat, dieses Feuer für Jesus, ein Henri Dunant, der das Rote Kreuz gegründet hat, der war getrieben von Christus, ihr Lieben. Deswegen hat er das gemacht. Das war nicht ein Humanist, der sagte, wir müssen mal die Welt ein bisschen verbessern. Die Menschen, die Behindertenheime, die Diakonie in Deutschland gegründet haben, das waren keine, die sagten, wie viele Leute können wir noch aufnehmen, ja, wie viele können wir noch pflegen, wie viele können wir nicht mehr pflegen. Das waren Menschen, die sagten, aus der Liebe Jesu heraus müssen wir das machen. Und wir brauchen gar nicht fragen, ob der das bezahlen kann, weil der Herr Jesus, wenn der dieses Werk möchte, bezahlt er das auch. Das ist kein Problem. Für den Herrn Jesus ist es kein Problem. Nur wir Menschen haben Probleme, der Herr Jesus nicht. Ja, das möchte ich immer wieder gern zurückholen, dieses Denken, ihr Lieben, weil das ist der Glaube der Väter. Und es hat der eine geschrieben, der Glaube der Väter war später in den Köpfen der Söhne. Die haben drüber nachgedacht. Wie war das? Und heute steht er Bei den Enkelkindern steht er in den Büchern im Regal, dieser Glaube an diesen allmächtigen Gott. Der handelt, der hält und trägt, der auch heilt. In der Gesamtheit heilen kann. Zuvorderst aber die Beziehung, die zerbrochene Beziehung mit dem Vater im Himmel heilen möchte, durch das Blut von Jesus Christus, uns diese heile Beziehung geben will. Der sagt, steh auf und geh. Geh, geh. Du musst nicht vor Gott herumrobben. Du sollst gehen, aufatmen, frei sein in seine Gegenwart. Wissen, dass die Bindungen zerbrochen sind. Und dass die Menschen staunen und sagen, wow. Puh. Und der auch, klar, am Körper heilen kann. Wunderbar heilen kann. Und ich glaube auch persönlich, das sagte ich eben, ihr Lieben, ich denke manchmal, da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Wo geschieht es noch? Vielleicht geschieht es hier, wäre super. Aber wenn wir das lesen, in Jakobus Kapitel 5, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Sie sollen für ihn beten. Und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Also im Namen des Herrn, das was geschieht. Das heißt nicht, dass derjenige nicht ins Krankenhaus darf, überhaupt nicht. Da haben dann manche andere auch, das ist ja, Württemberg ist ja interessant von seiner geistlichen Geschichte. Ich habe einen alten Mann getroffen mit 88 Jahren. Seine Frau, die lag im Krankenhaus und er sagte, Heinz, wir haben es nicht mehr ausgehalten, weil 40 Jahre lang hat so ein Augenleiden gehabt. Aber in der Gemeinde, in die wir gingen, hieß es, wenn man richtig glaubt an Jesus, dann wird man nicht krank. Und haben wir uns das nie getraut zu sagen. Wenn wir zum Arzt gegangen wären, hätten die gleich gesagt, ihr habt keinen Glauben. Also Wildwuchs gibt es überall, ihr Lieben. Und der Wildwuchs entsteht dort, wo das Wort Gottes kein Zentrum mehr hat, ihr Lieben. Ob es jetzt auf der ganz seichten Basis ist, ja, dass man sagt, was da immer in der Bibel steht, ob Jesus jetzt wirklich von der Jungfrau geboren ist und aber ob wirklich übers Wasser gelaufen ist, ob er überhaupt auferstanden ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, er hat hohe ethische Maßstäbe gebracht in diese Welt. Das spielt auch eine Rolle. Ja, habt ihr schon mal einen Toten auferstehen sehen? Nee, also, dann wird auch Jesus auch nicht auferstanden sein. Ja, in der Welt leben wir, das ist die eine Seite. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, wenn du gläubig bist an Jesus, an den, der auferstanden ist vom Tod, also wenn du wirklich gläubig bist an ihm, wenn dein Leben wirklich in Ordnung ist, wie kannst du dann krank sein? Gott liebt dich doch. Ja, dann musst du nur richtig beten, in die richtigen Kreise gehen, dann wird es schon. Und wenn es eben nicht wird, dann sieht man, dass bei dir was verkehrt ist. Und ich überziehe das gar nicht, ihr Lieben. Ich habe viel zu viel mit solchen Menschen zu tun, die in solche Kreisen sind. Und die dann feststellen müssen, manches davon ist wirklich, und ich nenne es beim Namen, ihr Lieben, ist Lüge, ist einfach gelogen. Und Lüge lässt immer enttäuschte und zerschlagene Menschen und gebundene Menschen zurück. Dass Christus handeln kann in seiner wunderbaren Art, das ist unbestritten. Der, der einen Tod bezwungen hat, der kann das locker tun. Aber er ist allmächtig und er sieht es alles und er weiß, was richtig ist. Und das darf ein Mensch wissen, der in dieser Beziehung ist, der diese Dunkelheit durchdrungen hat, durch das Licht, durch Christus. Der darf das wissen, was auch immer kommt. Mein Leben liegt in der Hand des lebendigen Gottes. Aber wir dürfen uns an das auch halten, was die Schrift sagt. Eben, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Da wird was geschehen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und er kann ihn entweder wirklich aufrichten, dass ein Mensch sagt, ich bin geheilt. Oder aufrichten, dass ein Mensch sagt, was auch immer kommt, die Krankheit, die ist noch da. Und die mag mich auffressen, aber meine Seele kann sie nicht auffressen. Die liegt in der Hand des lebendigen Gottes. Und wenn er das für mein Leben hat, dann würde er es auch dazu benutzen, um seinen Namen zu verherrlichen. So schwer, wie es ist. Und deswegen sage ich das auch, ihr Lieben, das ist kein einfaches Thema. Aber in der Seelsorge und im eigenen Erfahren und in der Seelsorge mit Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, darf ich den Blick mehr und mehr darauf richten. Das stimmt. Er wird handeln. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und scheinbar bezieht es der Jakobus auch auf dieses Sündenbekenntnis, wenn es ernstlich ist, wenn es dir wirklich ernst ist, dann steh auch im Licht Gottes. Aber wisst ihr, das ist nicht so das Schemata, wo man sagt, oh, wenn wir das jetzt machen, dann werden wir alle heil. Ja, dann sind alle Brillen weg. Da braucht niemand ein Gebiss. Haben wir alle gesunde Zähne. Wir haben Freunde, denen ihr Sohn ist so alt wie unser Sohn. Und eine ganz schwere Krankheit, das haben sie herausgefunden im Alter von 3 Jahren von ihm. Und er sitzt im Rollstuhl und er wird an dieser Krankheit sterben. Und in ihrer Not, ihr Lieben, in ihrer Not, das sind liebe Christen, haben in ihrer Gemeinde, aus der sie kamen, haben das nie erfahren, dass wirklich mal jemand sagt, komm, das machen wir jetzt einfach. Wir nehmen Gott auch beim Wort, sein Wort, und irgendwas wird schon geschehen. Und es war immer Theorie für sie. Und dann gingen sie in eine Gemeinde, wo es scheinbar praktisch ist. Da werden Heilungsgottesdienste veranstaltet. Und einer hat eine Prophetie ausgegeben über diesen jungen Mann, der im Rollstuhl sitzt. Nächstes Jahr wirst du aus deinem Rollstuhl aufstehen und du wirst den Rollstuhl schieben. Und das nächste Jahr ist jetzt schon 2 Jahre zurück, ihr Lieben. Schon 2 Jahre zurück. Können wir uns die Enttäuschung vorstellen? Und das verzweifelte Suchen, was haben wir denn verkehrt gemacht? Man wird zu wenig geglaubt. Und dann wird dann die Sünde, die wird dann bei den Urgroßvätern gesucht, weil dann, wir haben die obskursten Lehren heute, ihr Lieben. Das ist eine Lüge, alles nur eine Lüge. Christus kam, um das zu durchbrechen. Und uns inmitten einer Welt, die uns manchmal so bedroht, so viel Angst macht, frei zu machen. Uns das ist tief ins Herz zu legen, du musst niemanden hinterherrennen. Ich bin der gute Hirte. Und wenn ich dein Leben in der Hand habe, es wird gut. Weil es hat Ewigkeitsperspektive. Und auch Leid, ihr Lieben, Krankheit in der Hand Gottes hat auch Ewigkeitswert. Die wird uns nicht in alle Ewigkeit verfolgen, aber es hat Ewigkeitswert. Und das ist der Schluss, weil der Herr Jesus sagt über diese ganze Geschichte und später dann im Johannesevangelium, es sind ein paar Kapitel später, ging es dann darum, dass ein junger Mann geheilt wurde, der blind war. Und die Leute fragten sich, wer hat denn jetzt gesündigt, seine Eltern oder er oder wer hat gesündigt? Muss doch jemand gesündigt haben, wenn der so krank ist. Und der Herr Jesus sagt, weder noch, das ist zur Verherrlichung des Vaters im Himmel. Zur Verherrlichung des Vaters im Himmel. Er hat den jungen Mann geheilt. Und die Pharisäer haben trotzdem nicht geglaubt. Haben sie irgendwie rausgeredet. Selbst seine Eltern haben sich nicht getraut zu sagen, ja, das ist wirklich unser Sohn, der war blind und Jesus hat ihn geheilt. Die haben sich nicht getraut. Also selbst das verändert das Herz nicht. Der Herr Jesus sagt zu dem Mann, zu dem er sagt, steh auf, nimm dein Bett und lauf. Später sagt er, sündige nicht mehr. Das ist auch ganz wichtig, sündige nicht mehr. Sonst wird es mit dir schlimmer, als es vorher war. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hoffnung zu schenken, denen, die hoffnungslos sind. Freiheit, denen, die gebunden sind. In den Ketten des Todes. Der Finsternis. Und dafür alles tun, um denen zu entfliehen. Um uns das tief ins Herz hineinzulegen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und ich werde dich durchtragen. Ich werde dich durchtragen. Ich habe einen Preis für dich bezahlt. Ich habe einen Plan mit diesem Leben. Ich werde dich durchtragen. Du darfst mir glauben, du darfst mir vertrauen. Und wir dürfen auch um Heilung beten. Wir dürfen auch um Heilung beten. Das dürfen wir. Das ist kein schlechtes Gebet. Aber wir dürfen auch im Willen Gottes dann Dinge annehmen und sagen, Dein Wille ist größer als unser Denken. Und es liegt immer in deiner Hand. Aber was sicher ist, wir liegen auch in deiner Hand. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir, dass du, der Herr, unser Arzt, in diese Welt gekommen bist, um die Seuche der Menschheit, die Sünde, die Trennung von dir zu besiegen. Ich danke dir, dass du diese Macht hast, auch heute noch, den Geist, Seele und Leib wirklich tief Heilung zu schenken. Aber dass es letztendlich darum geht, um das, was du selbst sagtest, was nützt den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele. Dass du gekommen bist, um diese Seele zu retten vom sicheren Tod, uns Leben zu schenken, die Banden zu zerreißen, die uns oft so viel Angst machen, die Banden des Todes, der Hoffnungslosigkeit. Und dafür danke ich dir, Herr. Ich danke dir, dass du der allmächtige Gott bist. Und vergib uns dort, wo wir dir manchmal viel zu wenig glauben, viel zu wenig vertrauen. Und ich danke dir für das Wunder, dass du trotz unserem kleinen Vertrauen und trotz unseren Zweifeln und Unglauben wunderbar handelst in dieser Welt, in unserem eigenen Leben, wie in dem Leben vieler Menschen um uns herum, Herr. Und da öffne uns die Augen mehr, dass wir das mehr erkennen dürfen und mehr Menschen werden, die andere Menschen einladen wollen, zu diesem einen großen, allmächtigen, einzig wirklichen Gott, der uns Sonne und Schild sein möchte. Amen. Aber ich würde sagen heute, der Körper ist einfach zerfallen. Und was er sagen würde heute, nicht würde, sondern es tut er auch, ist, Heinz, die Seele ist gerettet. Und es tut so gut. Und es tut so gut. Frieden mit Gott. Und in dem Frieden möchten wir auch auseinandergehen. Und wem es möglich ist, bitte ich zum Segen aufzustehen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, stärke eure Seele und euren Leib und erfülle eure Herzen mit seinem Frieden, im Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und so geht hin als Gesegnete des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.